Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
So, wir haben den 22.12., den vierten Advent 2024. Und der liebe Miku hat letztes Mal gesagt, mein Sohn würde das besser machen als ich. Wir trainieren hier das Ergebnis für heute.
Hier ist der Seelsupporter-Podcast. Ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Das war super.
Ja, also ein bisschen brauchen wir noch, aber bis Januar werden wir es hinkriegen. Hallo Miku, hallo Carsten.
Hallo, aber ich fand, das war jetzt schon echt gelungen. War doch gut.
Fand ich auch.
Ja, super. Also ich bin, wie gesagt, das ist jetzt, ich näher mich dem Ende zu. Ich schätze noch ein, zwei Mal, dann bin ich raus hier.
Denke ich auch.
Na? Ehrlich. Sei da froh, ne?
Inhaltlich hast du eh nicht mehr zu sagen, oder?
Ich? Nein, hab ich das nie behauptet. Ich habe es nie was anderes behauptet.
Ich auch nicht.
Wir sprechen natürlich im Vendée-Globe Spezial-Podcast über die Vendée-Globe. Genial, oder?
Ja, das hast du gut moderiert.
Ehrlich,
ganz toll.
Ehrlich.
Und wir haben im Vorfeld schon mal gesprochen. Es gibt ja so das Wort des Jahres in Deutschland. Wir haben das Wort des Jahres des Podcasts, glaube ich. Das ist das Wort, das schöne französische Wort Uck.
Le Uck.
Sagt man Le Uck?
Ja,
Uck. Ist männlich.
Ja. Ist ja ein englisches Wort, was sie auf Französisch aussprechen.
Ach so, ja, The Hook. Stimmt ja. Ja,
das ist ja reich. Und sie sind auf Französisch ja, Le Uck ausgesprochen, weil sie kein besseres Wort haben. Die haben halt kein Wort wie für Fallenschloss.
Ja, sonst sollen sie Deutsch sprechen, sollen sie Acken sagen.
Acken
ging doch auch, oder?
Stimmt, du hast recht. Können wir auch machen.
Womit wir...
Junge, ist das albern schon wieder am Sonntagmorgen.
Jetzt sind wir wieder, unter uns, jetzt können wir auch wieder labern.
Können wir wieder voll loslegen.
Genau. Ja. Also die Franzosen haben mal abgeschaltet jetzt jedenfalls.
Ja.
Aber machen wir doch trotzdem weiter, auch wenn keiner mehr zuhört, mit dem Bericht des Leiters der Vendée-Globe 2024 Schadensabteilung, Miku, weil du wirst das Wort Uck oder Acken oft benutzen, ne?
Ja, natürlich, da fange ich jetzt mit an, weil Jeremy Bayou, der hat den Uck tatsächlich das Fallenschloss.
Na, du musst das schon richtig betonen, Uck bitte, nicht Uck.
Ja, okay, genau, auf Wort des Jahres, ich weiß schon. Und also das Fallenschloss ist kaputt. Auch er hat eine schwere Reparatur gehabt, er musste das Großsegel vollständig runterlassen, musste das Fallenschloss austauschen. Er hatte tatsächlich einen Ersatz hatte dabei, hat er extra betont, er hat jetzt keinen weiteren mehr. Wenn jetzt nochmal irgendwas kaputt geht da oben, dann ist aber Ende Gelände für ihn, beziehungsweise dann muss er wirklich den MacGyver rauskehren. Aber er hat immerhin 6 Stunden gebraucht für die Reparatur und hat das Großsegel, also wie gesagt, dafür unten gehabt. Hat auch tatsächlich ein paar Seemeilen dadurch verloren, logischerweise. Und war schwer am Fluchen. Also er ist ja sowieso immer schon auf den Videos immer derjenige, der, sagen wir mal, ziemlich düster immer reinblickt. Mhm. Und auch aber da war jetzt, also muss ich jetzt ehrlich sagen, da war jetzt mal doppelt düster. Das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Und da kann er auch so richtig rumgrummeln, dieser Jeremy Bayou. Der ja übrigens eine sehr, sehr große Fangemeinde hat in Frankreich. Mhm. Höchstwahrscheinlich, weil er noch den alten Seebär so ein bisschen rauskehrt. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ja, und Bayou, also ist wieder voll im Rennen, ist wieder voll im Einsatz. Nicolas Lunven, der hatte auch ein Problem knapp unterhalb des Uck. Und hat allerdings sich viel mit dem Uck rumschlagen müssen. Und zwar folgendes. Ihm ist auf Höhe der obersten Segellatte ist ihm die Lattenbox geplatzt. Das ist so diese Box, wo die Latte drinsteckt, kurz vor der Mastschiene. Und der Mastschlitten ist auch kaputt gegangen. Und er musste teilweise Teile der Mastschiene losschrauben, nachdem er das Großsegel runtergelassen hat, musste Teile der Schiene losschrauben, musste dann den neuen reparierten Schlitten wieder einfädeln und somit eben auch den Uck einfädeln und hat das Ding dann wieder nach oben gezogen. Und das hat auch mehrere Stunden gedauert. Ich weiß gar nicht, hat er irgendwie was Näheres gesagt, wie lange es gedauert hat?
Genau, also ich glaube, er war irgendwie so mit 3 Stunden zugange und BU war irgendwie so bei 6 Stunden und das sind ja deshalb für uns auch die spannenden, sag ich mal, obwohl es kleinere Schäden im Endeffekt waren, aber weil wir jetzt ja auch länger drauf gucken, Boris segelt ja nur direkt dahinter und ja, also nicht, dass man denen was Böses wünscht, aber er hat dadurch natürlich auch aufgeholt, dass die direkte Konkurrenz da ein paar Stunden verloren hat.
Also Loon Van hat auch gesagt, es war die Hölle, diese Reparatur, weil die haben einen extrem hohen Seegang im Moment. Und wenn die das Großsegel runternehmen, ne, diese Boote werden dann extrem instabil. Mhm. Also noch instabiler, als sie sowieso schon unterwegs
guter
sind.
Guter Punkt, ja.
Und das ist ein Hin und Her und ein Gedöne. Und also das sind die übelsten Momente, habe ich schon öfter gehört und auch, liest man ja auch aller Orten. Sobald es groß unten ist und man will trotzdem, muss ja noch weiterhin Speed fahren, dann wird es sehr, sehr schwierig, also weil das Boot sich extrem bewegt. Und die, soweit ich Bescheid weiß, kommen die, sollen die dann auch nicht auf die Foils drauf, ne? Die sollen wirklich möglichst unten bleiben, weil sonst dieses Übergewicht nach vorne zu stark wird. Aber gut, ja. Das sind so Details.
Ja. Ich glaube, einmal hat kurz BU auch beschrieben, wie er da so rittlings auf dem Großbaum saß oder war das jetzt Le Vin, aber auf jeden Fall so muss man sich das, glaube ich, auch vorstellen, dass da hantieren sie dann mit diesem, ja, ist ja ein massives Segeltuch und diese Latten sind ja auch allein durch diese Länge schon extrem schwer und dann hämmerst du da diese Wellen runter, die ja, wo sie dann auch sagten, haben denn die Geschwindigkeit ein bisschen angepasst. Das ist, glaube ich, was du gerade meinst. Das ist eben, wenn du zu schnell dann runterfährst, auch nur unter Fog oder so, dann bohrst du dich ja mit dem Bug vorne rein und kannst dann größere Probleme haben. Aber wahrscheinlich ist eben auch genau das, wenn du das große Leben gar keinen Druck drin ist, weil es runter ist, kannst du auch gar nicht richtig foilen. Das heißt, diese seitliche Bewegung des Mastes ist dann noch viel stärker und dann wird das ganze System, glaube ich, instabil. Ich glaube, das genau, was du sagst, das beschreibt ja auch, dass das so nervig ist. Ich fand parallel, Boris hat das ja einmal auch beschrieben vor ein paar Tagen, da hat er auch ein kleineres Problem, ich glaube, an der J3 hat er irgendwie rumgefummelt am Vordeck, hat aber sein komplettes den Segelstein, ich glaube, ist, ob er dann unter dem größeren Vorsegel schon gesegelt ist. Jedenfalls sagt er, das wäre so irre. Wird bei 22 Knoten diese Reparatur da auf dem Deck in Höhe des Mastes vornehmen, aber er wird die ganze Zeit eben fliegen. Also da war der Druck schon da. Das System ist dann einfach extrem stabil und das gerade im Vergleich zu den früheren Booten, also einer ehemaligen Malizia, die ja vorne eben nicht so viel Auftrieb hat und auch nicht so gut geflogen ist. Trotzdem bei diesen Bedingungen hat er die eben im Foil-Modus gehabt. Er sagte, er könnte auch auf dem Bug was reparieren, wenn sie, naja, die Bedingungen waren da, die ändern sich ja nur noch ständig, aber das wäre schon ein Unterschied, dass er eben da nicht die Angst haben musste, dass der Bug vorne reinknallt, sondern durch seinen ja, Rocker, wo wir auch ja schon drüber gesprochen haben, diese Biegung des Unterwasserschiffes, fliegt das einfach dann einfach besser. Aber er hatte eben auch die Segel gesetzt komplett, also mit Großsegel, und dann ist das System stabil, aber wie du gerade sagst, genau, wenn das groß unten ist, dann ist das so ein Eiertanz und das ist, glaube ich, das, was er hat ja gesagt, I was dead oder so danach, ja. Das war der letzte.
Genau. Beide haben noch so ein leicht verständliches Detail, was aber immer wieder vergessen wird, erwähnt als besonders nervig, nämlich sie haben scheißkalte Finger gehabt. Und sie können keine Handschuhe anziehen. Das sind die Schrauben seien so klein, hat also zum Beispiel BU sich beschwert mit der eben erwähnten ziemlichen schlechten Laune. Die könnte man also absolut ganz schlecht nur einfädeln. Man muss die Handschuhe ausziehen und es gibt offenbar einige von diesen Schrauben. Und Handschuhe ausgezogen bedeutet, er musste mehrere Male nach unten gehen, um die Finger wieder aufzuwärmen.
Alter,
weil die sind ja permanent in der Gischt. Trotzdem das groß unten ist, sind die ja trotzdem in der Gischt. Und das ist echt so ein, naja, da rede man einfach nie drüber. Aber ich finde das hochspannend, weil diese Finger, die sind dann so klamm, die können eigentlich gar nicht mehr richtig arbeiten, so diese Feinheiten. Ne?
Also das kann sich, glaube ich, jeder bestens vorstellen. Oder ich bin ja auch jetzt, weiß ich, letztes Wochenende, Sonntag nochmal in Bremen gesegelt auf dem Container. Das Problem, man kann sich ja Klamotten anziehen, immer im Winter segeln, alles, was so geht. Das Problem sind Füße, wenn die nass werden, also irgendwie auch mit Neosocken und natürlich die Hände. Und wenn du Handschuhe anziehst, ich habe noch keine richtigen Handschuhe gefunden, die funktionieren, weil dann hast du es eben zu dick und kannst gerade auch solche Geschichten, wie die Jungs da repariert haben, geht ja gar nicht. Dann hast du schon so ein Problem, überhaupt einen Achtknoten zu machen mit der Schot. Und man muss, ich glaube, vor 2 Tagen bin ich auf ein Video gestoßen von den Imoca-Jungs, ich weiß gar nicht, wer das war. Er hat, ob das Seguin war, jedenfalls hat er seine Olivenölflasche hat er rausgesucht, irgendwie, wahrscheinlich hatte er das relativ unten irgendwo verstaut und es war komplett gefroren, das Olivenöl in seiner Flasche. Weiß nicht, erstmal habe ich mich gewundert, dass sie Olivenöl dabei haben, hätte ich jetzt auch gedacht, Astronautenfutter, aber manche haben ja da doch einiges dabei und müssen sich ein bisschen nett machen. Aber wirklich, das, und wir haben ja gelesen von 4 Grad meistens so unten im Schiff. Okay, wir haben auch schon über Heizungen gesprochen, die haben sie inzwischen ja fast alle irgendwie dabei. Das ist immer so ihren Schlauch da, oder meistens ist es ja dann durch Diesel betrieben. Ich glaube, Samantha Davis, habe ich es in Erinnerung, die auch sagte, oh, ich muss meinen, die haben auch schon gesehen, dass sie ihre Stiefel da gewärmt hat, oder gestern habe ich auch Oliver Heer irgendwie gehört, wo er hat noch genug Diesel sich aufgespart, um dann auch mal zwischendurch die Heizung irgendwie anmachen zu können, aber das haben die ja schon dabei, aber das finde ich einen interessanten Aspekt mit den Fingern, das kann ich komplett nachvollziehen. Ja.
Boris hat Fernwärme und Fußbodenheizung und so ein Handtuchhalter wahrscheinlich, so eine Heizung, ne?
Fernwärme ist das. Über Starlink.
Über Starlink, genau. Ja, ja. Super Fernwärme heißt es. Noch eine Frage zu dem Uck und so Verständnis. Muss man eigentlich, habe ich die Tage entwickelt, muss man einen Mast eigentlich rein? Und wenn dein Mast schon kaputt ist?
Ich glaube nicht. Also jedenfalls, wenn das oben, also wir hatten ja teilweise das Thema noch, wo das dann oben festgehakt war. Ich glaube, bei Sorel war das doch ein großes Thema, oder wo das nachher dann auch auseinandergeflogen ist. Aber das habe ich mich gerade auch überlegt, als Michael das erzählte. Und jetzt kann ich es mir, glaube ich, nachvollziehen, auch bei Lunvin, wenn dann der Mastschlitten irgendwie kaputt ist. Ich glaube, die schrauben dann unten oder in der Mitte irgendwie so ein Stück.
Unten auf.
Auf, ne, genau, dann kannst du das Stück so rausfahren, ne, und dann schiebst du es von unten auch wieder rein, also das,
weil
das
jetzt. Aber der Mastschlitten, aber nicht, wenn die Maschine kaputt ist, weil da musst du eigentlich hoch.
Ja, wenn die ausgerissen ist oder so, logisch, dann musst du hoch.
Ja, genau.
Dann musst du das Teil oben ersetzen. Aber nicht das Problem. Genau.
Ach so, ich habe so verstanden, dass die Maschine auch kaputt war, okay.
Nee, bei dem einen ist dann eine, das hatten wir doch auch schon mal, wo die dann komplett abgebogen ist, ich glaube, der dann nach Amsterdam Island gefahren ist. Cornick, genau. Und der musste dann tatsächlich auch in Windschatten von der Insel, weil er den eben oben in den Mast musste. Ne? Aber ich glaube, wenn die erzählen, sie haben ihr Großsegel runtergenommen, dann hast du unten ein Stück, kannst du aus der Mastschiene quasi dann abschrauben, damit es von unten aber wieder rein schieben kannst. Ne? Aber
das ist ein Fenster guter, auf,
sozusagen. Guter Punkt, ne? Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, diese kalten Finger sind dann ja das Thema. Ja.
Haben sie wahrscheinlich alle, ne? Kalte Finger.
Ja, wenn du dann raus musst, ne? Weil wo es ja dann nun innen drin wahrscheinlich eher warm ist. Ja.
So. Wollen wir weitermachen?
Ja, klar, gerne.
Nächster, Tanguy Turquet. Also der hat ja wieder mal spektakulär ordentlich, der hatte einen Strukturschaden, also quasi in der strukturellen Verstärkung hatte er einen Schaden.
In einem Stringer, ist ordentlich
Wasser reingekommen, ein Stringer einfach durchgezogen. Mhm. Der Stringer ist an Teilen offenbar, hat er sich gelöst vom Rumpf.
Die Unterhose, ne? Sein String, ne? Quasi.
Ja.
Ja.
Jetzt schalte ich
was,
euch auch
was
ab.
Was war das jetzt?
Jetzt sind gleich
String habe ich verstanden.
Was war das jetzt? Ich habe Stringer gesagt.
Ja, Stringer ist die.
Jetzt sind nicht nur gleich die letzten Hörer weg, sondern auch ich steige gleich aus.
Ich habe es mir gerade bildlich vorgestellt.
Ja, okay, also gut. Ja. Jedenfalls, er hat ja dann wirklich auch wieder ein wunderbares Video gemacht, wo er dann wieder aussah wie so, wie gerade unter so einem ölleckenden Fahrzeug hervorgekrochen. Mhm. Also das war schon irgendwie wieder mal vom Allerfeinsten. Und der kann sich ja auch wirklich richtig ärgern. Der kann ja richtig durchdrehen. Und er ist ja auch wirklich sehr, sehr frustriert, weil er immer wieder sich nach vorne kämpft. Also vorne ist ja für ihn Jean Le Cam. Ja. Er will ja vorne beim Rennen, im Rennen, nämlich bei den Nichtfeuerern, will er aufs Podium. Das hat er schon mehrmals erklärt. Und er macht das ja auch immer super gut. Er hält sich ja ganz gut bei Jean Le Cam, der einen nagelneuen Nichtfoiler
Ja.
hat, während er auf der, was weiß ich, drittletzten Generation unterwegs ist, ne? Also mit einem Nichtfoiler, ne? Und
Und ich sehe
das ist
gerade, ich gucke gerade
schon
nochmal,
eine
der
große
ist
Leistung, ne, was der bringt.
Zweiter. Genau, der ist zwar schon ein ganzes Stück hinter Le Cam, aber trotz dieser ganzen Geschichten ist er jetzt wieder zweiter Nichtfoiler.
Nee, Dritter. Hinter Benjamin Ferré, der ist noch vor ihm.
Ja.
Ja, der wird
Da hat er
da
sich ja drüber
geführt,
geärgert, ne?
aber der Segel quasi nördlich. Ich bin ja immer nicht so gerne da auf dem, was der Tracker da immer sagt. Also Ferré ist, glaube ich, ein bisschen weiter. Sie sind gleich auf, sagen wir mal so. Aber
Ja,
der
okay.
fährt ja gerade Richtung Norden. Ich glaube, der fährt darum, wo wir gerade virtuell rumfahren.
Ja, da reden wir gleich auch noch
Stefan?
drüber.
Ja, können wir auch
Genau.
noch, genau.
Ich hatte eine lustige Nacht. Aber
Ja,
egal.
gut. Ja, sowas Türkei, genau, Tanguy, wolltest du noch weiter erzählen?
Ja, nee,
Lass mal.
Tanguy, also ehrlich gesagt, ist schon wieder durch. Er hat das repariert, in direkten Kontakt mit seiner Shock-Crew und die haben ihm da die klaren Anweisungen gegeben. Beziehungsweise,
Ja.
das sind auch, sagen wir mal, alles Jobs, die die Jungs sowieso aus dem FF können. Das haben die alles x-mal trainiert vorher, ne? Auch
Wobei,
da mit dem Epoxid
ja,
rumzuwühlen und so weiter
aber
und so
da meine
fort,
ich,
ne?
ich glaube, das war ja auch noch bei diesem Schaden, wenn ich mich richtig erinnere, war, dass er die ersten Stunden, also viele Stunden eben keinen Kontakt hatte, dass irgendwie Starlink nicht
Stimmt.
funktionierte, ne? Genau. Und dann
Richtig,
fing er da
genau,
an, da
ja. Er hatte
irgendwie
irgendwann, er hatte ein Problem mit der Kommunikation. Das stimmt allerdings, ja, du
genau.
hast vollkommen recht, ja.
Und das fand ich wirklich ganz spannend, weil er dann auch sagte, ey, jetzt muss ich mal wirklich selber was machen und eigentlich kann ich das gar nicht so gut. Also er hat, glaube ich, ich habe meine gehört zu haben, dass er sagte, das ist eigentlich jetzt nicht mein Steckenpferd. Und dann wäre er ganz stolz gewesen. Dann wäre eben seine Technik-Crew, weiß ich nicht, aber er hat ja, glaube ich, für das ganze Ding, also es war jetzt nicht mal eben so, wie wir gerade drüber sprachen, so 3 Stunden da irgendwie an der Latte rumgebastelt, sondern irgendwie 36 Stunden und dann sieht man ihn da ja auch mit dieser Maschine da und Schleifen und sagt er, oh Mist, guckt er doch quasi in seine Kamera, als das Video aufnimmt, oh, ich hätte mal meine Brille aufziehen sollen, weil er eben, das ist ja alles Kohlefaserstaub da in seinem
Ja.
Gesicht und er sieht aus, als ob er, irgendwer hatte schon gesagt, ey, der hat ja gar nicht geschlafen, nee, die dunklen Ränder kommen von dem Staub dazu, aber das 36 Stunden und dann, und deshalb, genau wie du sagst, also der hat da ja eigentlich Zeit verloren oder hat da wenig und ist trotzdem jetzt immer noch, naja, Zweiter, Le Cam ist zwar jetzt ein Stück weggefahren, aber ja, Zweiter, Dritter im Kampf um dieses interne Rennen der Nichtfeuer, ne?
Das Gesicht sah aus wie bei Will Harris, als der, wisst ihr euch noch, als er den Mast
Ja,
repariert hat, beim
stimmt.
The Ocean Race. Da hat der oben den
Ja.
Mast hat er auch geflext, wie ein Blöder.
Stimmt.
Und der hatte erst eine Maske auf und ich glaube, dann hat er sie abgenommen und er meinte, er würde nichts mehr sehen. Ne? Das kennen wir auch alle. Also ja, was willst du auch machen, wenn du nichts mehr siehst, dann
Ja.
nimmst du halt ab. Aber der sah auch, der war auch wie
Stimmt.
so ein Rabe, sehen die dann immer aus.
Ja,
Oder
irre
so
Reporter.
früher
Ist euch was
in der Zeche, so die Kohlenarbeiter sahen sie aus.
aufgefallen?
Ja, genau. Ja,
Ja,
ja. Ist euch was aufgefallen? Auch wieder 36 Stunden am Arbeiten gewesen.
Ja.
Danach haben wir es ja auch schon gehabt, ne? Der hat ja auch 36 Stunden und vorher gab es auch schon mal 36 Stunden. Also die
Ja.
36 Stunden, das ist so ein Zeitraum, auf den stehen sie bei der Vendée
Gibt's da
Globe,
in, vielleicht
also
gibt's in Frankreich,
für
haben die immer so,
Reparaturen.
die Franzosen haben nur so komische Tarifverträge, vielleicht hat es damit zu tun.
Die sind
Aber
gar
so
nicht so komisch,
Dallin?
du. Was meinst du mit Dallin, oder?
Ja, Dallas Schaden damals, der hatte ja auch einen Schaden, haben wir doch im letzten Podcast besprochen.
Segelschaden.
Richtig, ein Schaden am Segel, der hat
Ja.
ja auch 36 Stunden
Ja,
repariert.
okay. Das ist bei ihm, ja, hast recht, stimmt. Aber ich
Ja.
glaube, das war dann, das ist ja nun,
Spruch,
ja,
Spruch.
nee, genau, ich glaube, der hat ja nun auch richtig repariert und geflext und weiß nicht was alles und Dallin hat sein Segel da geklebt. Ja, okay. Du hast recht. Also ist ja auch eine Arbeit, wo du eben nicht pennen kannst zwischendurch und so. Und es hat ihn ja jetzt auch nicht dramatisch viel gekostet. Ich glaube, Dallin hat es nur gekostet, weil er dieses Segel eben nicht setzen konnte. Das braucht er gerade zu der
Richtig,
Zeit, ne? Und
klar.
dadurch ist er im Grunde richtig schon rangekommen. Aber ich glaube, Tanguy, der hat einfach, naja, der musste ja da auch Speed rausnehmen. Ich stelle mir das nur gerade vor. Das war jetzt auch nicht nur so eine banale Geschichte, sondern der ist auf seinem Boden. Der hat sich ja richtig bewegt. Wie gesagt, die Verbindung zwischen Rumpfboden und diesem Stringer hat sich gelöst. Und das ist ja genau,
Richtig.
Der Bereich ist, okay, ich war jetzt schon ein Stück weiter weg von Escoffier, aber wo das Schiff auseinandergebrochen ist, aber er sagt, sagt zwar, uha, das ist schon ein bisschen komisch. Er sagt ja nicht, oh Gott, dramatisch, dramatisch, aber ich glaube, der hat das eher so ein bisschen runtergespielt, weil das
muss man eigentlich nicht haben. Such dir was aus. Wenn du die Wahl hast, entweder 36 Stunden, ich habe einen Schaden am Segel oder mein Stringer löst sich unten. Ja. Was würdest du dir aussuchen?
Ja. Aber man muss auch dazu sagen, da ist ganz viel Angst auch dabei, Leute.
Ja,
klar. Also kann ich mir jedenfalls nicht anders vorstellen. Ja, klar. Selbst wenn du da noch so cool und noch so viel Vertrauen in dein Boot hast oder eben langsam schwindendes Vertrauen, aber da muss doch richtig Panik dabei sein auch irgendwo, wenn du weißt,
wobei,
okay, das Boot bewegt sich in sich und boah,
schlimmes. Aber ich glaube viel mehr. Richtig schlimm. Genau, ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, der Punkt ist eigentlich, du magst diese Angst haben, aber die hilft dir da ja überhaupt nicht weiter. Ne? Also du bist ja da irgendwo im Nirgendwo. Okay, die sind jetzt da irgendwo Richtung südlich Tasmanien, ist jetzt auch nicht irgendwie das nächste irgendwo an Frankreich oder so, aber du musst ja quasi im Kopf haben, dass du es aus der Birne eben rauskriegst, weil Angst hilft dir da ja überhaupt nicht. Ne? Du musst es einfach nur reagieren und klar, Angst im Ende, irgendwann ist es ja nachher dann Risikoabwägung oder nein, bist du jetzt bekloppt. Aber eigentlich ist die Kunst ja alle dieser Vendée-Kollegen, diese Angst nicht zuzulassen, weil sonst würdest du da, wenn du dir das vorher den Kopf machst, würdest du erstmal gar nicht rumsegeln und würdest auch nicht schlafen können, weil das kann ja immer irgendwas passieren. Es ist ja auch nur, wenn die da mit 30 Knoten durch die Nacht ballern, da haben wir ja nun relativ wenig und ist auch relativ wenig drüber gesprochen, nämlich, dass sie irgendwo draufknallen können, was ja sonst immer, also vor Kapstadt ja beim vergangenen Vendée ja auch viel mehr passiert ist bisher, haben wir noch ganz wenig von gehört. Aber das kann ja auch, wenn du quasi die Augen zumachst und denkst jetzt, oha, gleich kann ich irgendwo gegenknallen. Also, ja, finde ich tatsächlich einen faszinierenden Aspekt dieser Vendée. Wie gehe ich, genau, dieses, kann man es Angstmanagement nennen oder so, aber du darfst sie eigentlich nicht zulassen, weil dann wird es, glaube ich,
ja, für so eine Reparatur musst du ja auch ruhig Blut bewahren, das auch noch dazu, ne?
Genau.
Und der Türkei ist halt, muss man wirklich dazu sagen, er ist halt jetzt nicht so der Ruhig-Blut-Typ, sondern der mal schnell einfach ein bisschen durchdreht. Aber ich find's trotzdem also immer wieder bewundernswert, gerade speziell bei ihm auf seiner alten Kiste und er macht das cool, ne? Und ja, der will einfach auch nicht so spät, viel später ankommen als seine Frau. Und das ist einfach,
ich fand,
genau, das ist der treibende Faktor bei ihm.
Stimmt. Ein spannender Aspekt bei diesem Schaden fand ich allerdings auch noch, und das hatten wir ja auch schon das Thema bei Simon, also weil Tanguy, der ist ja in diesem Sturm, wo die seine ganzen Nicht-Foiler-Kollegen, den sie da bei Australien, nee, gar nicht, das war ja quasi Mitte Indischer Ozean, wo die sind ja oben quasi nördlich und rumgefahren, also direkt hinter Kapstadt schon, also Le Cam ja von sind ja quasi alle hinterhergefahren, auch die anderen nicht voll, aber Tanguy ist eben südlich von diesem Sturm und er ist dann nachher dann bei den Kerguelen angekommen, weil der hat echt richtig viel abgekriegt, also ist viel mehr im brutalen Sturm gefahren als jetzt da oben die Leute. Da kann man im Nachhinein also auch dann überlegen, hat er da vielleicht die falsche Entscheidung getroffen, weil bei den älteren Booten oder auch bei allen Booten ist es ja immer, wo wir jetzt gerade Angstmanagement, das spreche ich mal wieder über Risikomanagement, das spielt ja so eine große Rolle. Und die mit den Nicht-Foiler sind eben nicht so schnell wie vorne, als ja Darlene auch, über den wir viel berichtet haben, wieder diesem dramatischen Sturm da südlich entwischt ist, weil er auch einfach viel schneller ist als sag ich mal, also mit dem Nicht-Foiler, das haben ja auch alle gesagt, wäre das nicht funktioniert, dieser Move, den er da an der Eiszone geschafft hat, also an diesem Sturm vorweg zu ballern, was man eigentlich nur früher mit diesen Katamaranen und Trimaranen geschafft hat, das ist inzwischen möglich mit diesen Foilern, aber eben nicht mit den Nicht-Foilern. Die sind einfach einen Tick langsamer und das ist Tanguy eben auch passiert. Der ist da weiter südlich drum gefahren und hat sich da sensationell geschlagen, also rein sportlich von der Platzierung her, aber hat so viel mehr auf die Mütze gekriegt als die anderen oben im Norden. Und dann kann man immer wieder überlegen, ja, ist das nicht vielleicht zu viel dann
gewesen? Das sagt er aber selbst, Carsten. Er sagt es.
Ja.
Er sagt es von sich selbst. Mhm. Ne? In mehreren Audios hat er das gesagt. Mhm. Ich glaube, ich bin zu weit gegangen, weil ich immer vorne bei Le Cam bleiben will und bei Ferré. Mhm. Und das ist einfach der Punkt. Ne? Das sagt er immer wieder aufs Neue auch. Ich glaube, ich mach's zu arg und dann macht er eine kleine Gedenkpause und dann sagt er, Aber es ist halt auch schon super geil, da vorne mitzuwirken.
Ja, glaube ich. Ah, cool, spannend. Ja. Habe ich jetzt so nie, aber das
ist
genau.
Ist irgendwo ist er dann halt doch Regattasegler.
Ja. Ne? Spannend. Aber ja, genau, ich müsste so ein Boot hier dafür gebaut sein. Also eigentlich müsste so ein Tikari das ja trotzdem abkönnen, weil da muss er immer mit rechnen, oder?
Ja, definitiv, aber es ist halt schon ein älteres Schiff. Ne? Hat er nicht das? Er hat das, glaube ich, von Seguin, glaube ich, mit dem, der beim der vergangenen waren die, ist, glaube ich, auch Siebter geworden.
Da ist der Fehler. Ja? Da ist der Fehler. Wisst ihr warum? Nee. Er hätte es nicht so vom Privat einfach so, weißt du, unter der Hand, bla bla. So, er hätte einfach mal Boat 24 gucken sollen. Ja, er hätte ein ordentliches Schiff gekriegt und nicht irgendwie so, weißt du, wo Michael.
Das von Settlercheck zum Beispiel.
Ja, wo Michael auch rumsteht in diesen Betoninnenhöfen, weißt du, brauchst du einen E-Mocker? Und dann hast du den Scheiß.
Aber hinter vorgehaltener Hand. Nein, das läuft wirklich besser bei boat24.com. Mit den 29.000 Angeboten, ne?
Ihr wisst schon,
da findet ihr den richtigen Emoka, garantiert.
Und auch Zubehör. Okay. Und ich bin gespannt, ob es da bald gebrauchte Ux gibt.
Ihr seid so gut. Ja,
gebrauchte
Jungs,
nicht. Also garantiert nicht gebrauchte. Sie werden da auch neue Ux verkaufen. Garantiert.
Ich würde,
die gebrauchten, da wäre ich vorsichtig, die sind dann repariert.
Wenn du wieder vor Ort bist, ich würde mir so einen Bauchladen machen, Miku, und dann so, Uchs, frische Uchs, ich habe 10 repackt und 199 Euro.
Zwischen den Bunkern.
Na, und jetzt neu das Uck-Abo, jeden Monat 3 neue Uchs.
Der war gut, okay.
Wir hatten noch Violett, ne, um mal wieder beim Thema zu bleiben.
Ja.
Die hatte auch was, ne?
Ja, aber die hatte nichts mit dem Ug, also das sage ich nicht im Vergleich. Nee, aber der Übergang ist von Tanguy zu Violett ist gut, weil Violett ist nun mal das genaue Gegenteil bis jetzt zu Tanguy, ne? Insofern, weil sie, ich fange mal andersrum an. Sie hat ja schon mittlerweile Gespräche mit Schulklassen hinter sich gebracht, ganz locker auf ihrem Boot stehend, macht sie Videos und macht ein Frage-Antwort-Spiel mit
so
Schulklassen,
das ist so
die
krass.
Sie fragen.
Ja, die lehnt wie ich so wenn ich so locker in so einem Türrahmen lehne, also wenn ich locker lehnen kann, aber so lehnte die und hat dann so ganz freundlich und lächelnd diese Fragen beantwortet im Southern Ocean. Ne?
Im Southern Ocean mit ordentlich Heckwelle und geht richtig ab da. Und jetzt ist sie im letzten Tief, muss man sagen, das sie abgekriegt hat. Sie hatte so 30 bis 35 Knoten Wind und hat 2 Refs reingezogen und fühlte sich eigentlich ganz gut, fühlte sich alles gut an und war gut unterwegs. Und dann hat sie schon gesehen, also hat sie so schön beschrieben im letzten Audio, was sie losgeschickt hat sie schon gesehen, wie hinten klart es wieder auf, freut sich schon, okay, ist jetzt alles so gut wie rum. Und dann kam nochmal eine 40-Knoten-Bö, mit der sie nicht gerechnet hat. Oh. Und dann hat sie eben ihr Boot aufs Ohr gelegt, weil irgendwie, also ich weiß auch nicht warum letztendlich, aber jedenfalls war es ein paar Knoten zu viel. Boot legt sich aufs Ohr und sie sagt, sie hat es ja schon mal erlebt jetzt bei der Vendée Globe und hat es auch vorher offenbar trainiert. Sie war nicht nervös oder sonst irgendwie. Sie hat nur gesagt, okay, jetzt muss ich ein bisschen Geduld haben. Eine Minute hat es gedauert, bis sich das Boot dann wieder von selbst aufgerichtet hat. Und aber im Aufrichten hat sie 2 Knalls gehört. 2 Knalls, Carsten. Ja? Mehrzahl von Knall ist nämlich Knalls. So.
Hast du das gegoogelt?
Und jedenfalls diese 2 Knalls hat sie gehört und dann Boot war wieder aufgerichtet. Dann hat sie vorne gesehen, dass irgendwie Schoten verheddert waren und weiß der Himmel was. Und dann hinten hingen dann beide Backstagen hingen locker rum. Und dann hat sie im unteren Bereich des Backstagsystems sind 2 Dynamo-Seile gerissen. Und jetzt andere Leute hätten in dem Fall wirklich ein Drama draus gemacht. Und sie schließt dieses Audio ab mit den Worten, na gut, dann habe ich eben die Backstags repariert und dann bin ich weiter gesegelt. Und passiert ist sonst nichts, alles super. Und das finde ich einfach irre bei einer 23-Jährigen, die dann mal eben schnell einen Backstag repariert. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal mit Backstag gesegelt? Also wenn bei mir auf dem Mini der Backstag auch nur irgendwie ein komisches Geräusch von sich gibt, mache ich mir schon in die Hose, weil dann ja der Mast runterkommt, je nachdem unter welchen Segeln oder unter welchen Bedingungen du gerade segelst. Aber bei ihr war alles, dann habe ich die eben repariert und dann ist das weitergegangen. Wunderbar,
erledigt. Wollte ich gerade sagen, cool. Aber ich glaube... Also der Mast wird
wenn das so gewesen wäre, dass beide Backstage irgendwie kaputt sind, dann wäre tatsächlich der Mast normalerweise nach vorne geflogen. Entweder war der eine nicht, war das eine nicht so richtig kaputt, oder die ist dann eben mit dichter Schot gefahren, ne? Ich weiß nicht auf welchem Kurs, weil wenn du ja quasi die Großschot dicht hast und das Segel ein bisschen dichter, dann ist das ja die hält über die Großschot wird der Mast quasi nach hinten fixiert und dann ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch oder in dem Fall, wenn das Backstart dann bricht, weil das sind ja relativ massive Masten, dann doch ist, glaube ich, anders als jetzt bei anderen Rigs, die klassischen Rigs, wo du dann knallt das Backstart in Luft durch, ist der Mast weg, ne? Also das hätte sie dann schon gemerkt. Also, aber in dem Fall, ich habe den Vorfall jetzt nicht genau gesehen, aber so wie du es sagst, und wenn sie dann relativ entspannt war, dann wird das jetzt auch keine so eine dramatische Situation gewesen sein. Trotzdem natürlich Hut ab, das wird auf Dauer, also natürlich kannst du nicht mit dem kaputten Backstag da irgendwie weitersegeln, aber das schien ja irgendwie eine stabile Situation zu sein, wenn sie sich auch wieder aufgerichtet hat. Und konnte sie dann, glaube ich, auch entsprechend reparieren. Aber ich stimme dir völlig zu, also was sie für eine, wir sprachen ja gerade über Angst oder so, das würde man bei so einem jungen Menschen dann eher mal denken, der das ja auch zum ersten Mal irgendwie macht, aber ist da so fixiert und so locker, dass es schon manchmal fast zu locker sich anfühlt oder dass man denkt, okay, man wird jetzt auf eine falsche Spur da geführt. Also die hat ja auch schon gezeigt, das haben wir beim letzten Mal ja schon gesprochen, wie sie dann in voller Fahrt da den Grinder austauscht. Und ich muss eben sagen, du sprachst eben jetzt auch von Regatta-Modus. Also die ist ja im Regatta-Modus, ne? Die fährt jetzt ja nicht irgendwie 3 Tage hinterher, sondern sie ist ja ganz nah dran, auch an den besten Nicht-Foilern. War ja sogar die ganze Zeit auf Augenhöhe mit Le Cam, der ist jetzt schon ein ganzes Stück weiter weggefahren, aber die schlägt sich sportlich einfach auch richtig gut und das finde ich dann auch nochmal sehr, sehr bemerkenswert.
Die scheint auch Nerven wie Drahtseile zu haben. Übrigens musst du das jetzt auch haben, Miku.
Aha, warum denn?
Wir haben ja, es wurde ja eben vor 3 Minuten ein bisschen lauter, weil wir ja über das Wort Knall und die Mehrzahl gesprochen haben. Und da haben wir schon vor dem Podcast, deshalb sind wir ungefähr 3 Stunden später angefangen. Ich habe jetzt gerade mal, kennt ihr Gemini von Google?
Ja.
Achtung.
Die Mehrzahl von Knall ist Knelle. Beispielsätze. Es gab mehrere Knelle, als die Feuerwerksrakete explodierte.
Haben wir das jetzt mal geklärt? Ach, ja, ne?
Knelle.
Knelle, ich fasse es nicht.
Das heißt wirklich Knelle, ja.
Ja, gut, okay. Also gut, hiermit nehme ich die Knalls zurück.
Ja, du, ich glaube, du hast
mehr Kulpa, Knelle.
Siehste, kann ich auch mal so zu diesem Podcast beitragen. Ich hätte noch sehr was als Praktikant der Schadensabteilung. Also ich kriege da immer die abgearbeiteten Fälle rüber. In diesem Fall ein echt toller, weil ich habe die Videos von, also Pip Herr, die jetzt raus ist aus dem Rennen und mit ihrem kleinen Trisegel da rumgesegelt ist, macht jetzt immer jeden Tag ein Video Slow Boat to Melbourne. Und die hat jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern, muss man gucken, Carsten, hast du glaube ich auch gepostet, auf Segelreporter, ein Video veröffentlicht, wo die sich dann ein zweites Segel baut. Es ist einfach so schön zu sehen, die war ja so todtraurig, die hat so herzhaft, ich habe herzhaft gelacht, die hat gelacht, weil die mit dem Grinder, dieses kleine Minisegel, und die steht davor und lacht sich tot, weil sie 5,8 Knoten fährt, sie statt einem Knoten. Mhm. Die nimmt es wieder mit Humor, das finde ich echt toll.
Die ist auch echt ein Highlight, weil die kann ja auch so schön, man ist ja immer so dankbar als User, auch wenn man wirklich Emotionen sieht, ne? Und nicht die nur irgendwie vorgetäuscht oder keine Ahnung. Sie war ja wirklich zu Tode betrübt und man konnte das so mitverziehen, als dann der Mast wirklich gebrochen ist, nachdem sie ein echt ein starkes Rennen gesegelt hat. Und dann war auch erstmal ein bisschen Funkstille und dann jetzt inzwischen, genau, hat sie aber ihre Serie gestartet. Wie heißt das noch? Stories vom Slowboat, genau wie du gerade sagtest. Und ich habe die ersten beiden Dinger gesehen, das andere habe ich nur angeguckt. Aber ich glaube, sie hat ja tatsächlich, ich habe das auch nochmal, also das Segel, was sie jetzt setzt, also sie hat ja erst so einen Sturmfock gesetzt, ihr rotes Ding, und das nennt sie jetzt Tri-Segel oder so wird das
ja genau. Auch.
Das ist ja quasi dann, was man normalerweise in einer Besegelung hat, auch beim Sturmsegel, das quasi das Großsegel ersetzt.
Genau,
aber das dann will ich vom Mast mit losem Schothorn quasi hinter dem Mast gesetzt, wie ein Großsegelersatz.
Genau, und das hat sie wie so ein Spiel gesetzt.
So Raumschutz so zur Seite irgendwie. Ne?
mit fliegenden Liegen, also ist ja auch kein Baum oder sowas dran.
Ja, ja, genau.
Das, was sie jetzt als zweites genommen hat, weiß ich gar nicht. Da hat sie irgendwie ein Stück
zusammengesägt. Ja, da hat sie, genau, die hat was zusammengebastelt und das hat ja jetzt ein paar Tage gedauert und auch geschnitten. Da ist sie immer wieder raus und hat sie wieder angepasst und währenddessen hat sie auch, ja, ist sie ja kaum vorwärts gekommen. Das hat aber auch damit zu tun, die hat ja durchaus auch die Wetterbrechte. Also sie hatte wirklich Wind von vorne auf die Mütze und ist überhaupt nicht vorwärts gekommen. Einmal nur, weiß ich nicht, 24 Stunden, sagt sie, 8 Meilen irgendwie Richtung Melbourne, wo sie ja hin will. Und während dieser ganzen Bastelzeit, und jetzt sieht man es auch, der Wind hat also gedreht, ist genau aus Südwest. Und sie wird da jetzt auch hin quasi geschoben, aber eben mit diesem Segel. Und das hat sie ja dann, kann sie eben Raumschutz setzen. Damit macht sie dann auch Meter dann Richtung Melbourne. Aber das sind immer noch 500 Meilen oder so. Also, das ist noch mehr. Also ist schon ganz schön weit entfernt. Aber diese, ja genau, 600 Meilen, ja, 400. Und sie hat im Endeffekt, ja, sie ist einfach cool und macht da jetzt natürlich auch Content raus und so auf ihre Art. Und sie ist ja auch, wie gesagt, Segeljournalistin und das hat natürlich auch irgendwie damit zu tun. Sie weiß schon, was da funktioniert, wie sie ihre Videos macht, was sie da reinredet. Und das ist ja auch viel, viel
Content. Ultra sympathisch. Also dieses Lachen auch von der
ist. Ja, es ist so nett.
Das fand ich so schön für sie. Und ich habe gedacht, vielleicht, wir werden sehen in 4 Jahren. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wo ihre Kampagne gerade knapp bei auf Kante war und die keine Kohle hat und sowas. Durch sowas wirst du ja oft irgendwie auch ein Held zu Hause vielleicht öffnen sich neue Türen dadurch. Weißt du, kann ja sein, dass die nächste Mal. Ja,
definitiv.
Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass sie da weitermacht, wo sie, also das ist die schon mal, ja, letztes Mal war die ja richtig gut, ne? Genau.
Ja, die war nicht, also gut, jetzt von der Platzierung her, nee, das muss ja mal relativ sein, weil da hat sie aber wirklich ein uraltes Boot gehabt, das ist ja auch fast auseinandergefallen. Genau. Da, auch das war quasi schon durch ihre Art, insofern das, was du gerade beschrieben hast, wo du drauf hoffst, das hat sie ja quasi schon gezeigt. Also die war sportlich nicht so gut, dass sie jetzt einen Top-Sponsor kriegen sollte und dieser Medaille, ihr Sponsor, der jetzt ja quasi auch das Schiff mitgekauft hat oder die Basis ihres aktuellen Projektes, war da vorher nur so ein kleiner Sponsor oder ein Zusatzsponsor, dass sie überhaupt da rumsegeln konnte. Und das war ein ganz, also das Boot ist ja fast auseinandergefallen. Aber sie hat es eben geschafft um die Welt und ist dafür dann wirklich wieder sehr gut wieder gesehen. Sie war vor einigen Leuten, die viel stärker eingeschätzt wurden als sie. Und darauf basierend hat sie eben das neue Projekt bekommen und perfekt. Und die segelt eben auch. Ich finde das ja immer, auf eine gewisse Art ist es ja witzig manchmal. Wir haben viel über diese Abenteurer gesprochen und diese Story, die hilft ja auch gut. Aber irgendwann ist es eben immer mehr, ich finde auch diese Abenteuergeschichte, es wird immer weniger sogar, oder die ganz schlechten, die da, wir haben schon über Destremo gesprochen, was heißt ganz schlecht, ist auch eigentlich ein toller Segler, aber der hatte mit diesem Uraltboot, weißt du, wo der Pappmaché vom Boot gepilzt ist und der nachher auch aufgeben muss, die letzte Vendée Globe, so einem uralten Schiff, die gibt's gar nicht mehr so, weil er jetzt auch ja diese Qualifikation segeln musste, mit 40 Leuten und zwei Leute ja auch rausgefallen sind, also die gibt schon noch da, also sind aber, es ist eben eine Regatta und die wollen natürlich rumkommen und die müssen auch ein gewisses sportliches Leistungsniveau machen. Es reicht nicht einfach nur mehr anzukommen und Pepper ist weit davon entfernt. Die hat ja auch gesagt, sie will Top 10 segeln und hatte auch das Boot dafür und war auch da nah dran. Also das ist für mich eine andere Entwicklung, dass sie alle da, wenn sie da so ein Material auch unterm Hintern haben, was funktioniert, auch da vorne rein segeln wollen und das, ja, heftigste sportliche Leistung auch ist.
Top 10 ist eine Top-Überleitung. Wollen wir über Boris sprechen?
Macht Sinn, ja, ne? Ist.
Oder?
Genau.
Boris ist, ich kann das total nachvollziehen, ich schreibe und sage immer, so wenn man länger unterwegs ist, gerade Einhand, man wird so ein bisschen komisch, so kauzig. Das meine ich wirklich im positiven Sinne. Ich fand sehr lustig sein Video vor 2 Tagen, das hast du auch, kann man sich auf Segelreporter angucken. Seine Tanz- und Pfeifeinlage. Da habe ich so gedacht, jetzt ist der TikTok-Kanal ist nah. Aber sportlich, super performt. Ja, wie hat's bester Wenn in dem Video, wo sie sich treffen, jetzt gerade gestern ist, wo Boris vor ihm vor der Nase herfährt. Was hat er? Boris genial, hat er geschrien. Schon cool. Carsten, sag mal was dazu.
Ja, ich glaube, genial meinte er, glaube ich, aber auch nur, dass sie sich treffen da, also in der Mitte of Nowhere. Ich gucke mir das gerade auch, wie gesagt, das ist ja in der Nähe von Point Nemo tatsächlich, dem weitesten entfernten Punkt von irgendwelchen Menschen oder Landmassen.
Ja, aber auch genial von Boris. Hat ja ja einen guten Move gemacht, da muss man sagen.
Ja, wobei ich, der Tracker, der hat jetzt immer so ein bisschen Spintantafel wieder rum, wenn du dann genau vor, oder eben nicht genau vor dem Wind hast. Das heißt, sobald du auf dem einen Bug bist, vom Ziel entfernt, du musst ja kreuzen vor dem Wind, entfernst du dich wieder vom Ziel, weil, und er hat ja so einen Schlag nach Norden gemacht. Und während der Zeit hat er laut Tracker Meilen verloren, was aber eigentlich Quatsch ist, weil wenn er dann halst, dann fährt er wieder Richtung. Also sprechen ja immer von Holebug und von Streckbug. Und wenn er dann wieder auf dem Streckbug segelt, mehr Richtung Ziel, dann ist er wieder näher rangefahren. Also das ist immer so ein bisschen doof, weil er wurde ja dann auch, Boris wurde ja gestern dann vor Bestaven geführt als Siebter. Inzwischen ist er quasi wieder Achter, weil er zwischendurch da vier Halsen fahren musste. Also ich glaube, taktisch...
Ja, aber es ist so zwei Meilchen dazwischen. Also,
genau, ich mein, taktisch
sie,
ist
sie, sie haben sich auch gesehen. Also die hätten sich ja praktisch einen Uck rübergeben können.
Ne? Richtig, richtig. Also ich bin jetzt eher immer auf dem Punkt, ich hab jetzt schon ein paar Mal mir auch immer geschrieben, manchmal denke ich mir, oh, jetzt fährt's endlich los, hab erklärt, warum er jetzt nämlich diese sogenannten VMG-Bedingungen, Velocity Made Good, Vorwindkurs, also tiefster Kurs, also quasi das Mittel aus Speed und direkter Distanz, also Tiefe fahren und trotzdem schnell. Warum das jetzt quasi der Kurs ist, auf eben eher eigentlich funktionieren oder Malizia funktionieren müssen, nämlich bei hohen Wellen, dass sie da einfach nicht so doll in die tiefen Wellentäler reintaucht und ja, dann eben auch den Speed rausnehmen muss und da soll das Schiff wirklich funktionieren und dann, oh, jetzt fährt er los, heute Morgen gucke ich rein, da war ich fast schon wieder ein bisschen enttäuscht, weil für meinen Geschmack ist er einfach an Bestaven vorbeigefahren, weil er schneller war, er hat eigentlich die besten 24-Stunden-Schnitte von allen da vorne auch gefahren, so wie man es, ich würde jetzt einfach mal sagen, wie man es erwartet oder technisch, wie es erhofft hätte oder wie die Spezialisten auch das quasi in das Boot eingerechnet haben, das ist jetzt der Bereich.
Aber das wollte er auch so, Malizia, er wollte ja genau dieses Boot haben.
Genau. Und deshalb, jetzt insofern halt aus. Denke ich auch, es geht weniger da jetzt tatsächlich so um Moves und Strategie wohl auch, aber einfach wie funktioniert dieses Boot und das hat er endlich in den letzten Tagen, beiden Tagen auch bewiesen, er ist ja deutlich weggefahren, hat ja auch Gutschalt überholt und hat Paul Meyer überholt und dann eben auch folgerichtig die Best Seven, aber aber jetzt ist das wieder, hat sich das so ein bisschen umgedreht. Also ganz so schnell war das jetzt offenbar doch nicht. Er hat aber eben auch ein paar Probleme gehabt. Gestern schrieb er dann, hat sich wohl einmal krass in die Sonne gestellt. Also das stelle ich mir auch übrigens ganz, ganz spannend vor. Also die fahren ja jetzt mit ziemlich viel Welle, also ich weiß gar nicht, wo ist jetzt quasi der Wellengang? Ich guck mir das gerade nochmal an. Das ist so ungefähr 3,4 Meter hohe Wellen, wird das jetzt im Tracker angezeigt. Bis zu 5 Meter hohen Wellen, die genau von hinten kommen. Und wir sprachen ja gerade schon mal über diese Instabilität, diese Boote dann haben, wenn sie nicht richtig schnell sind. Und jetzt fahren die quasi da tief diese Wellen runter und gestern ist ihm ja dann passiert, dass auch bei Malizia, also das ist wahrscheinlich das, was er da beschreibt, ist den anderen viel eher passiert, weil sie, Malizia hatte eben ja vorne mehr Volumen drin und wenn sie halt in die nächste Welle reinsticht, dann baggert sie den Bug nicht quasi unter Wasser, sondern wie so ein Korken bleibt sie dann quasi, springt die dann über die Wasseroberfläche hoch. Und jetzt ist es, eigentlich ist es wohl relativ stabil, dieses System, aber dann ist ihm wohl genau das passiert, nämlich der Bug ist eingetaucht, ganz tief, bei einer extremen Welle, so hat er es ja auch beschrieben, das Heck hebt sich doll, er rast diese Welle runter, sticht dann in das nächste Tal rein und dann muss der Bug irgendwo hin und wenn er eben nicht oben geradeaus drüber fährt, wenn der Widerstand zu groß wird, dann geht er eben nach Lee weg, also, oder eben nach Luf weg. Wenn er nach Lee weg geht, dann haben wir auch schon drüber gesprochen, dann wird das so eine Crash-Jibe, das heißt, er dreht dann extrem weit nach Lee und kann so sein, dass es dann eben so eine sogenannte Patenthalse dann auch geben kann. Bei ihm ist es jetzt wohl passiert, dass er nach Luf weggedreht ist. Es war so doll, dass es wirklich bis, also die fahren ja vor dem Wind, okay, mit beziehungsweise ja, mit Raumschutz, fährt er ja mit einem gewissen Winkel, also fahren ja nicht platt vor dem Wind, aber er schießt quasi dann in den Wind so sehr, dass er, dass die Segel geflattert haben, dass er im Wind steht, und zwischendurch, so beschreibt er es auch, quasi, er wusste gar nicht, ob er noch geradeaus fährt oder schon rückwärts treibt, also wirklich kompletter Stillstand. Und in dem Moment weiß man auch von anderen Booten, das ist ein Moment, den du eigentlich nicht haben willst, weil dann hast du einfach keine Ruderwirkung mehr, nix, du bist den Elementen ausgeliefert, und in dem Moment natürlich, wenn er so eine, ist unter dem Gennaka gefahren, dann ploppt der Gennaka, schlägt plötzlich Back. Das ist dann der Moment, wo er eben durch den Wind dreht und dann reißt sich dir diesen Bug rum voll auf die andere Seite. Hat die Segel schoten ja auch nicht los. Manchmal schmeißt man sie rechtzeitig nochmal los, damit dieses Backstehen nicht passiert bei anderen
Booten. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nicht mal gerade so losschmeißen, sondern
nee.
Du hast ja bei so einem Boot, heißt es ja auch, wenn das passiert, weißt du, jetzt habe ich erstmal auch richtig viel zu tun. Also es ist ja noch, das ist ja nicht gerade sagen, die Curryklemme aufmachen, sondern das ist dann schon ein anderer Schnack.
Ja, und er beschrieb ja dann auch, dass du es eigentlich genau gerade da nicht machen darfst, weil dann, wenn die Segel flattern und dann irgendwo gegenschlagen, dann kannst du die auch zerreißen und kannst Schäden an dem Segel, beziehungsweise das schlagende Achterleak von diesem Gennaker wird ja auch Schäden an dem Mast möglicherweise, oder diese ruckartigen Bedingungen können auch an anderen Beschlägen Schäden verursachen. Bei ihm, und da muss man sich auch immer nochmal wieder in so einen Imoca reinversetzen, da ist ja dann auch der Kiel auf der falschen Seite. Das heißt, wenn er durch den Wind geht, hast du sofort der Kiel, der sonst nach Luft gekippt ist, um da halt Druck zu machen, als Gegenpart, und auch darauf folgt das Boot ja auch, auf dem quasi Teil des Kiels, auf dem Profil des Kiels und in Luv und dem Lee voll quasi, in Lee. Das sind ja die beiden Punkte, auf denen das Schiff quasi folgt. So, und jetzt ist er quasi, geht durch den Wind, und dann ist der Kiel quasi auf der falschen Seite. Was heißt, was passiert ist? Kentert sofort nach Lee. Nach Lee, auf die neue Lee-Seite, und das, viele Leute sagen dann eben, oh Gott, kentern, es fühlt sich, es jetzt, oder hört sich immer sehr dramatisch an, ist glaube ich da in dem Moment nicht so dramatisch, weil, der hat ja auch keine Geschwindigkeit in dem Moment, steht ja quasi, aber das, im Boot muss sich das auch nicht so toll anfühlen, weil wenn der Mast quasi dann Richtung aufs Wasser schlägt. Bei den Wellen, genau, das kommt da von hinten irgendwie drauf. Also das ist alles nicht schön. Und dann sagte er aber die Phase danach, und das ist das, was du, glaube ich, auch meinst. Und jetzt muss es ja quasi klarieren. Das Segel muss ja dann auf die andere Seite. Und dann sagt er, ja, aber hätte es gut hingekriegt. Eben nicht alles sofort losgeschmissen, weil dann hast du wohl noch die Gefahr, dass sich die Schoten alle irgendwie verwickeln. Und dann, was ich... Stell dir vor, die gehen dann irgendwie unter diese Decksaling da, unter diesen Outrigger, und dann kriegst du plötzlich Druck, dann reißt der da was ab. Also ich glaube, das ist die große Gefahr bei diesen Imoca, das hat er gut hingekriegt. Er hat es dann wieder gesetzt und hat dann offenbar muss er den Kiel dann wieder erstmal auf die andere Seite rüberschwingen, dann richtet sich das Boot wieder auf, und dann ist er auch in einer Halse, eine recht kontrollierte Halse gesteuert, und ist dann wieder auf Kurs gegangen. Also, das hört sich nicht wunderschön an. Ich glaube, er sagt so, ja, beim nächsten Mal auf dem Tracker wird man nicht so viel, wird man vielleicht einiges davon erkennen. Dadurch hat er wohl auch was verloren. Ich glaube nur, das liegt jetzt schon einen Tag zurück. Die jüngsten Verluste, dass Besthaven wieder vorbei ist, hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Aber was er eben so auch so andeutete, ist vielleicht eher so die Folge. Er sagte, vielleicht bin ich einfach ein bisschen zu schnell gefahren. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger fahren, was du auch gerade sagst, dass man eben die Foils vielleicht nicht komplett rausfährt oder nicht den Druck nicht komplett auf das Abreiten der Welle setzt, dass du eben nicht da vorne reinknallst in die nächste Welle, und dass er eben ein bisschen verlangsamt hat. Und er ist tatsächlich jetzt auch in den letzten Stunden ein bisschen langsamer gesegelt. Vielleicht hat ihn das so ein bisschen erschreckt auch, keine Ahnung. Aber naja, er hat es bewältigt und ist auch nah dran. Und auch Platz 4 ist immer noch in Reichweite. Die sind da vorne auch nicht viel schneller unterwegs. Aber er war eben der schnellste.
Wenn ich mir Sebastian Simon leider, muss man sagen, angucke, dann ist auch, wenn er Platz 4 in Reichweite ist, auch Platz 3 in Reichweite irgendwann, weil der fällt jetzt
nicht zurück, ne? Ist ein Punkt, ne? Also was du sagst, da gucken ja alle drauf, wir erinnern uns, dem fehlt ein Foil, und der muss jetzt das ganze Stück bis nach Kop Hoorn ohne Lee-Foil und ohne Steuerbord-Foil segeln. Und das, da ist er schon langsamer. Aber wenn ich jetzt auf seine Distanz gucke, gerade in 24 Stunden ist er 379 Meilen gefahren und Boris ist auch 379 Meilen gefahren. Okay, Boris musste viermal halten zwischendurch. Also der hat da vorne, die haben da vorne ohnehin viel guten Wind. Wind. Ja, guten Wind, ja. Viel Wind und auch eine gute Windrichtung. Und der kriegt das schon ziemlich krass hin, Herr Simon, da vorne auch ohne Foil zu fahren. Also da müssen wir mal abwarten. Die vorne sind natürlich weg. Also er hat da jetzt deutlich verloren auf die ersten beiden und liegt jetzt 360 Meilen zurück. Aber ja, aber trotzdem ist es natürlich der ganze Atlantik noch. Wie gesagt, Boris hat ja immer mal gesagt, er glaubt, dass Simon nicht unter die ersten 10 kommt. Und aber du hast völlig recht. Also wenn Platz 4 in der Nähe ist, kann es auch doch irgendwie Platz 3 werden. Also ist
alles, ja, haben wir
noch
gesagt, offen. Also Podium würde ich ihm auch gönnen, muss ich sagen. Also so generell. Ich habe gelesen, nicht auf Segelreporter, sondern woanders, haben sich zwei Frauen wahnsinnig über Segelreporter aufgeregt und Schadenfreude gegenüber den Segelreportern zum Ausdruck gebracht, weil Boris jetzt wieder so gut im Rennen ist.
Hä?
Weil die Segelreporter werden immer so gehässig und hätten immer geschrieben, das ist alles am Ende und der schafft das nicht und sowas. Ich glaube, das Lustige ist, wenn du, es gab ja die Zeit, wo Boris im Atlantik relativ viel Meilen verloren hat und ich habe da heute drüber nachgedacht, ich sagte, hey, das stand doch überhaupt nirgendwo. Das ist der Effekt, den auch, ich war mal mit einem Fußballkommentator essen. Und der gesagt, es ist total lustig, wenn immer die Leute, deren Mannschaften gewinnen, die sagen, boah, super Kommentar heute, super Kommentar. Die anderen schreiben so, weißt du, wenn er jetzt irgendwie kann, der ist auch Fan von der anderen Mannschaft gewesen, das hat eine für auch so, wenn du Deutschland kommentierst und Deutschland verliert, kriegst du ganz schlimme Kritiken, wenn du gewinnst, kriegst du super Kritiken. Ich glaube, das ist so, wenn du einfach die Realität darstellst und sagst übrigens auch, was wahrscheinlich war, dass die Schocknachricht, als da stand irgendwie, Boris wird 1300 Meilen verlieren, was er ja auch faktisch gemacht hat.
Genau.
Ja. Ich glaube, dann münzen das viele und sagen, die mögen den nicht. Also ganz und gar nicht. Wir würden uns freuen, wenn der, also ich würde mich freuen, wenn er auf ganz oben im Treppchen steht. Definitiv. Dürfte schwierig werden. Aber sag nochmal auf Richomme, der kam auch von hinten auf einmal an Dalin an den Zug vorbeigefahren. Ne? Das war, der hat das
ja
gekriegt, ne?
Also ein bisschen ja so, auch wo wir eben drüber sprachen, was Michael aus, also, weil das hatte durchaus mit dem Schaden da auch von Darlins Segel zu tun, dass er eine Zeit lang eben tiefer fahren, nicht so tief fahren konnte auf dem Formenkurs. Und da muss ich mich aber auch noch dran erinnern, dass Sebastian Simon sagt, Richomme fährt aber auch komische Haken, hat er drin. Da war ja plötzlich Simon plötzlich schneller auf seinem intakten Foil. Und er sagt, der hat bestimmt auch irgendwas mit dem Segel, hat man nicht gehört, aber Fakt ist, dann hat Richomme inzwischen auch Darlin überholt. Wobei, das ist jetzt schon irgendwie faszinierend zwischen beiden. Es geht ja schon jetzt wirklich um, die wollen zwar noch nicht sagen, aber es scheint schon auf ein Duell zwischen den beiden um den Sieg hinauszulaufen. Und dann sieht
zumindest im Moment so aus, wenn nicht noch irgendwie die große Doldrum-Überraschung oder Südatlantik-Überraschung kommt. Kann ja alles passieren, weißt du nicht.
Ja, also Atlantik kann viel und auch sobald die ums Kap Horn rum sind, werden die dramatisch verlieren. Das haben sie selber schon gesagt. Erstmal kommt da Flaute und dann ist jetzt links an Feuerland vorbei oder rechts an Feuerland vorbei. Und wir erinnern uns beim letzten Mal, ist Bester Wendler, lag da auch, glaube ich, 500 Meilen vorne am Kap Horn, ist dann von allen bei Brasilien überholt worden, weil der lag hinten wieder und hat nachher durch einen coolen Move dann doch nochmal irgendwie gewonnen. Also es ist, wie gesagt, 500 Meilen waren da drin. Jetzt sind die Jungs natürlich, was ist jetzt der Vorsprung? Das ist jetzt nicht nur 500 Meilen, sondern es sind 1182 Meilen vor dem, ich sag jetzt mal vor Rouillon.
Vor dem vierten, ja.
Ja, also auf Simon müssen sie nicht achten, weil der wird keine Chance haben ohne das Foil. Also das ist jetzt einfach mal so Fakt. Aber natürlich kann da viel passieren. Aber das haben die Verfolger eben nicht mehr im Griff. Und deshalb achten die natürlich sehr aufeinander und die holen jetzt auch nochmal gerade krass raus, weil bis zum Kap Horn fahren die einen Schlag und Richomme sagt ja schon, er müsste gar nicht mehr seinen Segel wechseln, weil er war völlig irritiert. Also als er auf das Routing guckte, das wäre so genial. Die sind ja auch zwischen auch deutlich deutlich vor dem bestehenden Rekord, den werden sie am Kap Horn brechen, beide. Naja, und dann war ja irgendwie so, oh, jetzt ist Starlin und er kann gar nicht, kommt gar nicht klar bei dem Wind, weil Rochon ballert eben vorbei, ja von wegen. Plötzlich fährt Darlin ihm 50 Meilen weg, lag 50 Meilen in Führung. Und inzwischen ist aber wieder Darlin 35 Meilen hinten. Das erklärt er jetzt Richom auch, finde ich ganz interessant. Wir sprachen ja bei Boris ja auch oft von den Schokoladenbedingungen, die seine Malizia hat, gerade eben, ich sprach eben über VMG-Bedingungen, genau vorm Wind, Tiefe. Und das hat jetzt auch immer ganz viel mit den Bedingungen zu tun. Das hat Richom jetzt auch nochmal erklärt. Also sobald Seitenwind ist oder ja Raumschutz, Halbwind, eher Halbwindbedingungen, ist einfach Darlins Boot deutlich besser. Und wenn gekreuzt wird, am Wind sowieso. Und sobald er VMG-Bedingungen hat, also Downwind, Tief, genau wie Malizia, also Malizia und die Paprika Kea sind die beiden schnellsten Boote bei diesen Downwind-Bedingungen. Das ist einfach so, ist in dieses Boot eingebaut, in diese beiden Boote.
Ja, die waren ja auch bei der Transat CIC, waren die ja auch genau. Platz 1 und 2, wo es lustigerweise, wo keiner mit gerechnet hat, aber nur Downwind gab. Ne?
Genau, das ist genau der Punkt. Da haben sie es im Grunde bewiesen, dass das so ist, und das ist aber dauerhaft bestätigt worden. Und er sagt ja auch nochmal, ja, das fand ich jetzt, normalerweise reden die ja gar nicht so offen drüber, die Skipper, aber sagt er eben, ja, das ist genau der Bereich, in den die Designer und Konstrukteure das Boot hineingebaut haben. Und so ist es jetzt zwischen den beiden, also ich will nicht sagen ungleiches Duell, aber sobald eben diese Bedingungen Downwind-Bedingungen sind, da fährt eben Richom weg, und sobald Halbwind-Bedingungen und Kreuzbedingungen sind, fährt Darlin weg. Aber ich glaube, er hat es auch so ein bisschen betont, Richom, um sich so ein bisschen als Underdog dazu gestalten, weil am Atlantik müsste man laut dieser Geschichte schon klare Vorteile bei Darlin sehen, weil ja, da werden wir nicht diese krassen, fetten Downwind-Bedingungen normalerweise haben, auch nicht mit dieser hohen Welle, da kommt es ja eben auch drauf an. Und alles wird noch spannend, aber die beiden, die messern sich da auf höchstem Niveau. Finde ich auch sehr faszinierend, weil die, ja, wer so ein bisschen fehlt, ist Rouillon, Michael. Warum, der ist ein bisschen enttäuscht, oder hast du da mal was nachgehorcht?
Also ich hab nachgefragt, aber ich habe noch keine Antwort erhalten. Und das ist irgendwie so kein so besonders gutes Zeichen. ich glaube, da ist ganz schlechte Laune. Also wohlgemerkt, ich habe nicht bei Rouillon selbst nachgefragt, sondern bei seiner Shore-Crew. Aber also ich muss sagen, ich glaube, er hat wirklich einige, ist ja auch offensichtlich, hat einige strategische Fehler gemacht erneut. Ne? Es ist mit hoher Sicherheit, hat er kein Problem an Bord gehabt, weil das hätte er kommuniziert sofort. Ne? Weil das ist ja eine Art von Entschuldigung. Ne? Sondern er gurkt halt da irgendwo. Er hat jetzt deutliche strategische Fehler gemacht. Ihr werdet mir jetzt sagen, hier von der Couch aus ist man immer schlauer, aber er hat doch richtig verloren, ne? Der Junge ist jetzt auf 1182 Seemeilen hinter der Spitze. Das ist, wir haben ja schon bei 500 Seemeilen waren ja schon die Ohren am Schlackern bei den meisten, aber jetzt hier, also 1100, ich kann euch eins versichern, an Bord bei Thomas Rouillon ist keine gute Laune. Garantiert nicht. Also der hat jetzt nicht irgendwie so die richtig gute Laune, ganz bestimmt nicht.
Aber man muss vielleicht sagen, strategische Fehler ist, glaube ich, immer, also das, er lag ja, ist ja, genau, vielleicht war das genauso der strategische Fehler, wie wenn wir uns zurückdenken, da hat sich Richom ja auch selbst schon drüber geärgert, die anderen beiden sind unten um diesen brutalen Sturm rumgefahren, da bei den Kerguelen, und er ist ja, also Richom ist ja hochgewendet extra und ist dann oben rumgefahren und dann, oh, was für ein Fehler. Und Rouillon hat sich ja schon viel früher dafür entschieden, oben rumzufahren.
Und ist auch viel höher gefahren. Viel höher.
Ja, aber die waren tatsächlich jetzt, was gucke ich gerade nochmal, am 6.12. lagen die so um, weiß ich nicht, 30 Meilen auseinander oben.
Ja.
Und dann ist im Grunde, hat aber Richom einfach, der war einfach schneller, der hat einfach Gas gegeben. Ja. Und dann ist passiert, wir haben es, oder guck mal, der war längere Zeit sogar, der hat einfach dann, war ein bisschen schnell, dann ist genau das passiert, was sich jetzt ja eigentlich auch sich, also das wird man im Nachhinein wahrscheinlich sagen, wie konnte das eigentlich sein? Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja viel über Charlie und oder Boris und seine drei Engel gesprochen, Sam Davis und Clarice Krämer waren ja nur lange bei ihm, und wenn man sieht, wie doll die zurückgefallen sind, und das ist dann auch nicht, ja, war das ein strategischer Fehler? Die haben irgendwo natürlich mal kleinere Fehler gemacht. Wir haben ja auch am Anfang bei Boris drüber gesprochen. Oh, da hat er einen Zug eben verpasst. Und jetzt war auch hier, war im Grunde Richomme nur wenig von Rouillon entfernt. Und der ist eben noch auf diesen einen Zug aufgesprungen, der nach vorne abging, eben auch mit Simon. Und deshalb ist er auch abgefahren, ist bei Dorny nochmal rangekommen. Und Rouillon ist ja eben stehen geblieben. Er hat diesen Zug da eben genau nicht erfasst. Und das sind dann plötzlich aus... Ja, 30 Meilen werden in kürzester Zeit werden dann 1000 Meilen. Also das habe ich so dramatisch auch noch bisher noch nicht so richtig gesehen. Aber bei den, wie gesagt, wie die Frauen, die beiden, die liegen so extrem hinter, haben ja in der Verlautung gelegen. Also das ist ja manchmal fehlen dann ein paar Meilen, wo du dann, was wir am Anfang schon immer gesagt haben, wenn du das Stückchen weiter vorne bist, es muss nicht entscheidend sein. Es können auch alle wieder stoppen, aber es kann entscheidend sein. Es war, glaube ich, 2 oder 3 Mal so Phasen, wo dann welche das noch geschafft haben, in diesen Wind zu bleiben, in dieser Front, mit der Front wegzudonnen, und die dahinter zurückgeblieben sind, die haben dramatisch verloren, das war jetzt auch bei dem.
Konnte man beobachten, nachdem Clarice damals ihren wirklich Frustvideo abgesetzt hat, wo sie dann 3 Stunden
im ganz genau.
Und in dieser Zeit hat die ein paar Meilen verloren auf Boris. Also das war nicht viel.
Das wollte ich
sagen. Das waren wirklich nicht viel. Und ich habe dann immer so irgendwann den Trecker zurückgespult oder irgendwo habe ich es gesehen. Das war genau diese entscheidende kleine Kante, die gefehlt hat. Wenn die vielleicht diese 3, woran es bei Samantha Davis liegt, weiß ich nicht. Aber das sind dann 10 Seemeilen, 20 Seemeilen können es dann schon entscheiden, dass der Zug auf einmal schneller fährt. Und Boris hat halt dann halt seine Superbedingungen gehabt. Ja. Selbst Justine, die ja immer neben ihm gesegelt hat.
Wollte ich gerade, genau.
Aber die ist ja wenigstens auf, 150 Seemeilen noch hinten dran. Also die hat ja nicht so viel verloren. Die ist noch auf diese Plattform mit aufgesprungen und konnte noch gerade so mit, weil die war auf seiner Höhe, als das losging.
Ja, und die finde ich tatsächlich, da muss man höchsten Respekt vor haben, weil die ist ja dann wirklich in dieser Front die ganze Zeit gefahren. Also wenn die vorne da, erinnern uns ja auch Le Vin und Bayou, die sind bei Flachwasser vor dieser Front weggedonnert, wie auch diese Rekorde entstanden sind auf dem Atlantik, ne? Also die hatten ganz tolle Bedingungen, während die dahinter, die so gerade versuchen, oh, bloß nicht runterfallen, aber die fahren dann da bei 5 Meter hohen Wellen, und Justine hatte ja auch so ein Video gebracht, wo man diese irre Windbedingungen sieht. Aber sie musste da eben Gas geben bei brutalsten Bedingungen und ist gerade eben nicht hinten runtergefallen, weil sie da aber auch unglaublich viel investiert hat für, sag ich mal, Boot, Kraft, Segel, Material, und das aber trotzdem geschafft hat. Und man sieht, das hat sich dann irgendwie gelohnt. Und hinten, klar, Sam Davis, die hatte auch vorher ihren Blackout, hatte auch technische Probleme. Aber ob das jetzt daran lag, keine Ahnung. Sicherlich auch, sagt sie inzwischen auch, aber ja, sie haben jedenfalls diesen Zug dann eben verloren, und das ist jetzt eben, daher kamen wir ja bei Richomme eben und bei Rouillon eben auch passiert, aber da war das tatsächlich, vielleicht hat er im richtigen Moment dann doch nicht das richtige Segel, der war einfach langsamer in dem Moment, da konntest du gar keinen anderen strategischen Move oder irgendwo hinhalsen, wo der andere nicht war.
Also Richomme ist eindeutig früher weggeheißt. Ich bin da jetzt nochmal zurückgegangen auf den Trecker, und der ist so ein Tick, wie du eben gesagt hast. Der hat einfach nochmal den Zug erwischt, das hat er, wenn ich mich richtig entsinne, auch Thomas Rouillon auch irgendwann auf einem Post gesagt gehabt, auf einem Audio-Post, dass er, ich hätte ein bisschen früher rumgemüsst. Ich hätte im Prinzip Richomme folgen sollen, und das hat er eben nicht gemacht. Er wollte noch mal ein Stückchen höher, und naja, lange Rede, kurzer Sinn, er hat wirklich viel verloren. Und darf ich noch mal ganz kurz was zu Boris sagen?
Ja, natürlich.
Ja. Ja, also hat jetzt nichts mit seiner Strategie zu tun. Und ich finde es ja auch super, wie er im Moment segelt so. Aber ihr habt angefangen mit seiner Tanzeinlage. Und ich glaube, das ist so ein psychologischer Effekt. Nach einer gewissen Zeit fangen die Leute gerne an, mit zu Musik tanzen und so weiter und so fort, sich zu zerstreuen, in Anführungszeichen, mit Musik und mit Tanz. Und Leute, ich kann nur empfehlen, schaut euch nochmal ein Video von 2012 an. Tanguy de la Motte. der wirklich das auch ganz, der ist der Vorsegler von Samantha Davis bei Initiative Coeur. Der ist damals unter Initiative Coeur, war der unterwegs, auf einem alten Schlitten auch. Und am 18.12. hat er ein Video gepostet, 2012 hat er ein Video gepostet, das meines Erachtens nach das All-Time-Best-of-Video der Vendée Globe ist. Nämlich hat er mit Luftgitarre Smoke on the Water gespielt. Leute, es ist ein
Stimmt,
Gedicht.
Ich erinnere mich.
Das es ist so göttlich. Und
ich pack das unter diesen Beitrag. Also nicht, ja, unter cool. den, nicht in die
bitte,
Show, sondern
bitte,
auf,
das wäre
auf der Seite Segelreporte unter dem Podcast-Beitrag.
Hervorragend. Schön. Große Sache. Mhm. Ganz große Sache. Also, soweit dazu.
Ja, ich habe auch, hab auch noch einen kleinen Triumph mit Boris. Also einen kleinen innerfamiliären Triumph. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich habe vor kurzem, als er dann weg war aus der Dreiergruppe, habe ich zu Anja mal gesagt, auch jetzt hat er keine Mädelsabende mehr. Ich fand das ganz lustig. Der hatte jetzt 2 Wochen immer jeden Abend Mädelsabend gehabt. Da meinte Anja, sagt das bloß nicht im Podcast. Das sagt man nicht. Mädelsabend. Ja, ich sag nichts. Gestern gab es eine kleine Facebook-Konversation hier, weil ich irgendwie 6 Monate Kiel und dann hat mir Sebastian Wache geschrieben, ja, aber mit dem Bier hat noch nicht geklappt und Michael Walter, kennt ja auch alle, hat auch geschrieben, ja, mit mir war auch noch kein Bier trinken und dann habe ich so aus Scherz gesagt, du lass doch am Dienstag gehen, Dienstagnachmittag um 17 Uhr, also Heiligabend. Und was kommentiert Anja? Und da haben die alle gesagt, ja, machen wir. Und dann hat Anja gesagt, nee, muss ich absagen, ich habe leider Mädelsabend. Da habe ich gesagt, Anja, du hast gerade Mädelsabend geschrieben. Die so, oh, scheiße. Also ich bin aus der Nummer raus.
Ja, das ist nicht schlecht. Ja.
Apropos ja. Anja, jetzt gehen wir mal zur virtuellen, da müsste eigentlich die Schadensabteilung was zu sagen, aber Anja lag hier auf Grund in Brasilien, hat dann ihr Boot wieder vom Strand runtergeschoben auf den Atlantik und hat dann irgendwie Kurs gesetzt, so im Winter, ne, so wie man so fährt. Will ja nach Ramsgate jetzt. Und gestern habe ich mal geguckt, wo bist du da eigentlich? Guck mal, wo du bist, ne? Du machst ja auch keine Fahrt mehr. War die wieder an Land. Aber die hat ernsthaft dieses kleine Stecknadelköpfchen Fernando, die, wie heißt die?
Den Onja oder so. Ja, ja, vor Brasilien stimmt. Ja,
genau, den hat sie getroffen.
Ach nein.
Und jetzt
ist dann kommen die ja nochmal vorbei. Genau, ich kann warten, bis dann die wieder vorbeikommen, die Spitzenreiter.
Genau, und es ist gar nicht so blöd, wo wir gerade so über diese ganzen Wind- und Dingssysteme so richtig schlecht, um das zu verstehen, ist diese virtuelle Regatta dann doch nicht, muss man sagen. Das haben wir gerade gehabt, ne? Ich weiß, ich lag so, weiß ich nicht, 400-500 Meilen vor dir. Und wir haben den gleichen Kurs gefahren, unten an der Eisgrenze. Und du kamst bis auf, glaube ich, 30 Meilen ran oder sowas, weil ich einfach, mir verhungerte der Wind und du bist mit dem Wind immer näher rangefahren. Und dann bin ich, glaube ich, bin ja nach Norden abgedriftet, weil ich dachte, gut, ich muss mal gucken, in 3 Tagen ist da oben wenigstens Wind. Aber da sieht man schon, wie das geht. Ne? Wenn du so ein Loch erwischt, dann hängst du da und dann kommen die von hinten alle wieder auf.
Und weißt du, was man daran sieht? Nee. Daran sieht man, dass ich Militärweltmeister war und 13 Mal deutscher Meister. Das nur mal so um Rande, ne?
Ja, klar. Nein, das ist.
Carsten, gib zu, du hast hier 3 Trapezstunden gekauft.
Jetzt ist es raus. Und Energieriegel.
Ja, dann wahrscheinlich.
Klar. Genau.
Nee, ich muss aber dazu gestehen, ich wäre jetzt echt in einer viel besseren Situation, weil du machst immer dieses Autorouting, ne? Du setzt einen Punkt und dann fährst du dann und guckst wieder.
Ja, genau. Das ist eben überhaupt gar kein Köln.
Genau, ich hatte dann irgendwann so die Lust dazu, wirklich an der Pinne zu sitzen. Ich habe dann immer den Kurs angestellt und war dann auch vor, weiß nicht, 4 Tagen auf Rang 22.000. Ich war richtig gut. Also richtig gut. Und dann ist halt der Wind ein bisschen eingebrochen, aber es ging trotzdem noch. Und dann habe ich habe dann immer über Nacht, wenn ich ins Bett gegangen bin, dann habe ich immer noch den Kurs, also habe ich mir auch so ein Routing gesetzt. Drückst du irgendwo drauf, da will ich jetzt hin.
Ja.
Und dann fährt er das ab. Das habe ich vergessen, abends zu machen.
Ach, scheiße.
Und dann wache ich morgens auf und lange geschlafen und früh ins Bett gegangen und wache morgens auf und denke so, ach, guck mal. Ich denke so, was ist denn ich denn für ein Rang? 100 so und zu 1000? Da fuhr ich noch, alle ballerten mit 20 Knoten, ich stand mit 0,1 Knoten.
Ja, genau.
So. Deshalb, ich wäre nie Militärweltmeister geworden. Weißt du, warum auch nicht?
Nee.
Weil ich gar nicht beim Militär war.
Ja.
Ich weiß, aber das ist eine dunkle Geschichte meiner Vergangenheit. Ich war auch nur in der Sportfördergruppe und durfte damals segeln. Aber genau, in Rio waren wir damals.
Schönen Gruß. Schön, ne?
Also ja, genau. Schönen Gruß an Jockey Helmich. Wir sind da damals mit 9 Booten unterm Zuckerhut sind wir auf Snipes gesegelt und Hauptbootsmann Weber, Gott hab ihn selig, war damals dabei.
Ja. Und uns hier, die sind zurückgebliegenen, dem brechen die Brücken hier unterm Arsch kaputt und sowas. Weißt du, so Infrastruktur, alles kaputt.
Ja.
Aber Rio gesegelt seid.
Aber sag nochmal, ich finde das auch spannend. Ich bin da segel auch gerade da irgendwie rum. Tatsächlich, apropos, was man daraus lernen kann, und zwar bei Damien Seguin. Und ich finde das ja völlig irre, was da ja gerade passiert. Die kreuzen ja alle und ich muss da ja auch irgendwie rumkreuzen. Was ist das denn? Normalerweise ist das ja Southern Ocean, da kommt eine, ist die Autobahn quasi nach Osten, wo sich alle drauf freuen und jetzt wird er, also vorher einige Routings, ich weiß von Atanasio, der ja auch in dem Bereich da ist, da gab es Routing, der wurde gefragt in einer Show, ja du, das Routing, das geht jetzt nördlich von Neuseeland rum und ich so, hä? Würde quasi nördlich an der Südinsel, also quasi an der Cook Strait, würde er durchgeführt. Hat das Routing ausgespuckt, wäre der beste Kurs, den wollte er aber nicht fahren, weil eben da Wellington Street und weiß er auch nicht, also wie gesagt, vor Wellington ist dann Abdeckung und so. Ich denke, wie wollen die denn rum? Aber es ist tatsächlich, durch dieses Hoch, was jetzt gerade da mitten über Neuseeland ist, müssen die da plötzlich kreuzen, weil die auch nicht nach Süden ausweichen können, wegen dieses Eisgehts. Also total spezielle Bedingungen und da muss man irgendwie außen rum kreuzen und verlieren natürlich massivst irgendwie nach vorne. Da haben ja auch dann Sam Davies und Clarisse Krämer, die haben ja auch, und Dutroux, die waren ja noch gar nicht so weit hinter Boris, aber die haben dann plötzlich komplett andere Bedingungen und da, ja, finde ich auch faszinierend. Ist, glaube ich, auch nicht sehr normal, was da gerade passiert, da unten im Southern Ocean, in dem Bereich.
Ja, aber das habe ich jetzt gerade gemacht da, wirklich. Bin ich so weit nach Norden gefahren und du folgtest dann ja auch irgendwann unten von der Eisgrenze. Weil ich gedacht habe,
ich muss da kreuzen halt, ne? Ich kreuze genau, da irgendwie und
du setzt
das
kreuzen.
Aber nur nach... Ja, die ganze Zeit.
Aber ich kann jetzt schön vorm Wind fahren. Ich fahre relativ. Ja, weil das siehst du halt in diesem. Das ist halt wirklich, um diese Regatta, diese echte Vendée zu verstehen, besser.
Ja. Ja.
Also noch besser zu verstehen. Ich verstehe ja nichts. Dann siehst du einfach genau, wie das. Wir sind wahrscheinlich zwischen uns liegen, ich glaube, Norden und Süden 50, 60 Seemeilen, würde ich mal sagen. Oder lass es 100 sein. Aber ich habe es gerade noch mal geguckt. Bei mir oben ist die Windrotation halt so, dass ich wirklich schön nach Osten fahren kann. Und bei dir, Chris, kommt es halt fast auf die Nase irgendwann. Ne?
Und ja, das ist die ganze Zeit auf der Nase. Ich mache, wie gesagt, dieses Routing, wie du schon sagst, ist total banal. Ja. Dann gucke ich, wo es am beiden. Dann macht der, das fand ich auch früher, ich habe das ja schon mal mitgefahren, irgendwie da gab es dieses Routing noch nicht oder man konnte nicht für bezahlen. Ich finde es jetzt ein bisschen albern tatsächlich, weil das
ja, finde ich
eigentlich keine Leistung. Aber es ist schön, irgendwie das zu sehen und du siehst ja auch die realen Boote direkt neben dir. Und wie gesagt, ich muss jetzt gerade die ganze Zeit da, glaube ich, diese entlang kreuzen da unten an dem Eisgate entlang. Das dauert auch noch was. Aber Damien habe ich im Grunde überholt. Jetzt hat der Nasio noch dabei. Und ich habe mich nur gewundert, was. Die sind da doch auch im Endeffekt nachher nicht natürlich da oben rumgefahren. Aber teilweise war das eben dann der Grund, weil da oben wärst du dann natürlich einen riesigen Umweg gemacht, aber bist die ganze Zeit Raumschutz gefahren. Also einige Routings. Ich habe auch von virtuellen einige gesehen, die da oben rumgefahren
werden. Ja, aber die sind wieder ganz vorne mit dabei. Das ist
genau. Lustig. Das ist ja dann ähnlich. Ich meine, das ist wahrscheinlich wie, was heißt wahrscheinlich? Das ist wie Navi beim Auto. Und wenn das sagt, das Navi fahr die Straße und dann sagt meine Frau, nee, das war früher ganz anders. Und dann sage ich, ich höre dann lieber auf das Navi und als dann auf meine Frau und denk auch gar nicht mehr nach. Und das ist eigentlich ja auch relativ entspannt. Aber gelernt sind dann doch manchmal andere Wege und es ist tatsächlich teilweise so, ne?
Habt ihr denn schon alle eure Weihnachtsgeschenke, um diese Folge langsam zu beenden, eingekauft oder braucht ihr mal was?
Wollte ich eigentlich heute Nachmittag einkaufen, aber jetzt haben wir
heute ja die Sonntag. Folge
schon gemacht.
Ist Sonntag.
In Lorient, falls du dahin fährst, du nach Lorient, Le Sable de Lonne, bist du da in der Ecke und in Frankreich bist du da sowieso, ne?
Ich fahre nach Frankreich, ja.
Bist du da Segler, Miku?
Ja, ich hoffe es doch sehr, ja.
Wenn du wie Muckersegler, wenn du da Geschenk haben willst, ich wüsste, worüber dich tierisch freuen, du weißt es auch.
Ja.
Einen Uck, einen nagelneuen Uck.
Den bestelle ich mir dann jetzt neu. Bei Boat24 kommen.
der große
Jetzt hört mal auf mit dem Hook. Das hatten wir jetzt schon. Aber den Hookbocker, genau.
Ich kann, der Hook wird uns hier verfolgen. Es wird auch mit Sicherheit nicht der letzte Hook gewesen sein, der kaputt gegangen ist. Ja, mit Sicherheit nicht. Wir sehen uns oder sprechen uns erst nach Weihnachten. Richtig?
Unbedingt, ja.
Richtig. Carsten und ich haben ja schon vorgearbeitet. Wir haben es so schön dilettantisch gemacht, dass wir am Freitagabend die Folge für den zweiten Weihnachtstag, den Jahresrückblick gemacht haben. Carsten, ich habe es nicht geschnitten am Anfang, weil es ist lustig, weil Carsten mich irgendwann fragt, ja, tun wir den jetzt so? Ja, genau so wir tun. Ich habe es drin gelassen. Das ist eine sehr lustige Stelle.
Als ob wir vor oder nach, ob ich in der Vergangenheit und in der Zukunft sprechen muss.
Genau, da haben wir mal so über unsere Themen des Jahres gesprochen und überhaupt. Mhm. Und ansonsten sehen wir uns danach wieder nach Weihnachten oder hören uns wieder mit. Mhm. Dann sind die meisten, also die Top-Leute sind schon um Cop Owen schon lange rum um den Uckdorf.
Ja, Heiligabend soll, beziehungsweise in der Nacht vor Heiligabend, also 23. zum 24. sollen die ersten am Cap Horn sein. Bin gespannt.
Also morgen Nacht.
Ja, wird Wahnsinn, das schon morgen sein, ne?
Ja, Wahnsinn.
Die hoffen nur, dass sie irgendwie es im Hellen erwischen. Ich weiß gar nicht, ob sich dann einer die Blöße gibt. Und ich habe ja auch, Boris hat ja schon mal einmal kurz erzählt, er hat schon mal drauf gelünkert, ob er den Cap Horn sieht oder nicht. Das ist ja eher nach Routing. Ne? Das wird auch keiner zugeben, dass er sagt, er fährt extra nah dran.
Und dann war es nebelig, ne? Er hat es nicht gesehen letztes Mal. Ne?
Ja, ja. Aber wenn das Routing natürlich sagt, du müsstest eigentlich ganz weit außen rumfahren, stelle ich mir jetzt gerade vor. Und du sagst, vielleicht fahre ich doch ein bisschen näher ran. Da kann ich es wenigstens sehen, aber du verlierst lieber ein paar Meilen. Das wird natürlich keiner sagen in einer Regatta und das wird auch keiner machen. Aber ich verstehe nicht. Muss mal gucken. Wir werden es sehen. Ja.
Aber ist schon krass. Und der Rekord von Amel Leclerc, da liegen
da jetzt, sind die, ich, die deutlich vor.
Jetzt, ja. nachdem die ja im Atlantik deutlich dahinter waren, ne? Da hieß es ja schon, das können die gar nicht mehr schaffen.
Ja, waren
zwei Tage also diese, jetzt, ne?
Genau. Also diesen Total Pazifik, das waren so unglaubliche Bedingungen mit diesen teilweise eben auch Flachwasser und vorneweg, sagen sie ja auch die ganze, und deshalb Richomme sagt ja schon, kann das gar nicht glauben, das ist magisch, diese Bedingungen gerade, bis zum Cup eben, und dass er auch nicht mehr Segel wechseln muss, er muss nichts anfassen, es ballert einfach los, die Kiste. Und also das ist, glaube ich, dann sehr, sehr cooler Rekord, den sie im Cap Horn noch schaffen werden.
Wir sind gespannt. Wir freuen uns jetzt erstmal auf ein paar freie Tage.
Jo.
Trotz auch natürlich mit Tracker. Wünschen allen Hörern entspannte Weihnachten.
Ja, auch von meiner Seite.
Euch auch ein frohes Fest und das war's, ne? Erstmal
für alles Gute. Ne? Jo.
Ja.
Bitte.
Bis dann. Lasst euch gut gehen. Bis ganz bald.
Ciao, ciao. Ja.
Tschüss.
Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com